Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief. So schlag gerne mit mir auf zu 1. Petrus, Kapitel 1. Der erste Brief des Apostels Petrus, Kapitel 1. Wir lesen die Verse 20 bis 21. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Er, das ist Christus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Amen. Lass uns beten. O Herr Jesus Christus, du bist es wert, dass wir uns versammelt haben, um dich allein anzubeten. Du bist es wert, dass wir nun alle unsere Gedanken auf dich lenken, dass wir über dich nachsinnen. Wir bitten dich, schenk uns tiefere Erkenntnis über dich, schenk uns tiefe Ehrfurcht vor dir, schenk uns tiefe Liebe zu dir. Herr, so segne uns durch dein Wort. All das bitten wir in deinem heiligen Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Erinnerst du dich daran, was wir letzten Sonntag gehört haben, in den Versen zuvor? Der Apostel Petrus sagte uns, wie wir diese Zeit, die wir noch haben hier auf Erden, verleben sollen. Er erinnerte uns daran, dass wir in der Fremdlingschaft leben. Das heißt, wir sind nicht daheim. Wir gehören zu einem Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Wir sind Himmelsbürger und darum Fremdkörper auf Erden. Und wie sollen wir diese Zeit, die uns noch auf Erden gegeben ist, verleben? Petrus sagt, wir sollen in Furcht wandeln, nicht in Furcht vor Menschen. Nein, Petrus nennt uns zwei, die wir fürchten sollten. Er sprach von unserem Vater im Himmel, den wir anrufen im Gebet. Dieser Vater wird uns, seine Kinder, richten. Er wird beurteilen, wie wir diese Zeit in der Fremdlingschaft verlebt haben. Er wird prüfen, ob wir gehorsam gelebt haben. Er wird uns loben oder auch tadeln. Und Petrus sprach von Jesus Christus, dem fehlerlosen, fleckenlosen Lamm Gottes, das sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Und vor diesem sollten wir uns fürchten. Wir sollten Angst davor haben, den Vater und den Sohn durch unsere Sünde zu verunehren, zu betrüben, zu beleidigen, zu verärgern, zu verachten. Sie sind uns viel zu viel wert. Wir lieben sie viel zu sehr. Wir achten sie viel zu sehr, als dass wir sie frech durch unsere Sünde beleidigen wollen. Das haben wir am letzten Sonntag gehört. Und ich will dich fragen, hat das, was du gehört hast, Auswirkungen gehabt auf die Weise, wie du deine letzte Woche verlebt hast? Wie hast du deine Zeit, deine letzte Woche in der Fremdlingschaft verlebt? Hast du Furcht davor gehabt, deinen Gott abwertend, geringschätzig zu behandeln? Ist das der Fall? Nun, der Apostel Petrus möchte, dass dieser Gedanke der Furcht noch tiefer in dein Herz dringt. Und so beschreibt er noch weiter, warum Jesus Christus so überaus kostbar ist. Er sprach ja von diesem kostbaren Blut Jesu Christi. Petrus beschreibt noch weiter, warum Jesus so überaus wertvoll ist. Damit wir ihn eben noch mehr wertschätzen und damit es eben das Schlimmste für uns ist, gegen ihn zu sündigen und ihn so zu entehren. Denn, hör mir bitte genau zu, je mehr du Jesus wertschätzt, desto größere Furcht hast du auch davor, ihn geringschätzig zu behandeln. Hast du das gehört? Je mehr du Jesus Christus wertschätzt, desto größere Furcht hast du davor, ihn geringschätzig zu behandeln, indem du gegen ihn sündigst. Petrus schreibt im nächsten Kapitel, in Kapitel 2, Vers 7, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er, Jesus Christus, die Kostbarkeit. Euch, die ihr glaubt, bedeutet Jesus Christus die Kostbarkeit. Ihr Gläubigen, für euch ist Jesus die Kostbarkeit. Das heißt, das Kostbarste in Person, das Wertvollste schlechthin. Und Petrus möchte, auch durch seinen Brief, dass du mehr und mehr erkennst, wie wertvoll er eigentlich ist. Du musst die Kostbarkeit Jesu Christi richtig einschätzen, immer mehr und immer besser einschätzen, damit du diese tiefe Ehrfurcht vor ihm hast. Stell dir vor, du bist in einem Museum, du stehst vor einer Vitrine, die geschützt ist, und darin befindet sich ein Ring, und nicht irgendein Ring, sondern ein Siegelring eines Königs, der über tausende Jahre alt ist. Und du kannst diesen Ring betrachten und dich fragen, warum der eigentlich so wertvoll ist. Und du wirst mehrere Gründe finden. Zunächst einmal wirst du sagen, dieser Ring ist sehr alt, er ist ein Zeugnis aus alten Tagen, er hat Geschichtswert. Und dann wirst du das Material betrachten und sagen, es ist kostbares Gold, es ist verziert mit Edelstein. Dann wirst du dir die Schmiedekunst anschauen und sagen, er ist besonders aufwendig, filigran gestaltet. Ein Meisterschmied war hier am Werk. Und dann wirst du dich fragen, wer der Besitzer war. Und es war ein König, sein persönlicher Siegelring. Dieser Ring ist also einzigartig, es gibt keinen zweiten davon. Und wenn du all diese Faktoren zusammenzählst, dann wirst du erkennen, dieser Ring ist kostbar. Kein Wunder, dass man ihn so behutsam behandelt und ihn schützt davor, verloren zu gehen und beschädigt zu werden, und mit größter Mühe diesen Ring beschützt. Heute wollen wir nicht nachdenken über einen irdischen Goldring eines weltlichen Königs. Wir wollen nachdenken über den König der Könige höchstpersönlich, über den Herrn aller Herren, und warum dieser über alle Maßen kostbar ist. Und ja, wir wissen, die Ewigkeit reicht gar nicht aus, um alles aufzuzählen, warum Jesus so überaus kostbar ist. Aber wir wollen nun nachdenken über diese Gründe, die der Apostel Petrus uns hier nennt, warum Jesus so besonders ist. Und denke daran, je mehr du Jesus Christus zu wertschätzen lernst, desto größere Furcht hast du auch davor, ihn geringschätzig zu behandeln in deinem Alltag, in deinem Leben. Warum ist Jesus also nun so überaus wertvoll? Der erste Grund ist, wegen seiner Einzigartigkeit. Jesus ist der Auserwählte Gottes. Vers 20. Er, Christus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt. In den ersten beiden Versen dieses Briefes haben wir gehört, dass Gott uns vorher erkannt hat, auserwählt hat, das heißt vorher ersehen hat, wozu? Ja, dass wir besprengt werden mit dem Blut Jesu Christi. Aber wenn Gott nun Menschen vorher erkannt hat, vorherbestimmt hat, dass sie erlöst werden sollen durch das Blut Jesu, na dann muss Gott auch vorher den Retter dazu ersehen und erkannt haben, der sein Blut vergießen wird. Und tatsächlich, Christus wurde im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt. Vor Ewigkeiten, vor Grundlegung der Welt hat der Vater seinen Sohn als Retter ersehen. Dass er das Lamm Gottes werden sollte, das sterben soll, das sein Blut vergießen soll für die Erlösung von uns. Und achte darauf, Christus, das Opferlamm, wurde ersehen im Voraus, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, es kam niemals in Frage, dass irgendeiner von den Menschen, der geboren werden wird, auf Erden der Retter wird. Er hat diese Erde nicht einmal in Kenntnis genommen, sozusagen, als er diesen Retter erwählte. Vor Grundlegung der Welt. Es war von Anfang an klar, dass keiner der Menschen dieses Opfer bringen könnte. Bevor die Welt existierte, bevor es auch nur einen Menschen gab, war schon klar. Ein anderer, einer, der von Gott gesandt wird, als Mensch geboren, wird dieses Opfer bringen. Wisst ihr noch, in der Offenbarung haben wir gelesen von dieser Schriftrolle, die Gottes Gerichts- und Erlösungsplan, seinen Heilsplan darstellen soll. Dass dieser Heilsplan geöffnet werden soll, dieses Buch mit den sieben Siegeln. Und was haben wir da gelesen in Offenbarung Kapitel 5? Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und dann heißt es später, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Und dann Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Ich vermisse es, über dieses Buch zu predigen. Jesus ist das Lamm Gottes, das Auserwählte. Er allein, er vermag allein, diesen Heilsplan Gottes zu erfüllen. Und schon im Voraus, vor Grundlegung der Welt, war Jesus ersehen. Er wurde ersehen von seinem Vater. In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir von einem Buch des Lammes, des Lebens, das Buch des Lammes, das geschlachtet wurde. Und wann wurde es verfasst? Die Offenbarung sagt, vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt wurde Jesus als Retter ersehen und dazu bestimmt, mit seinem Leben zu bezahlen. Niemand im Himmel, auf Erden und unter der Erde, nur allein der Sohn Gottes. Wir könnten viele Stunden allein über diese Tatsache sprechen. Jesus ist der Auserwählte. Er ist der Einzigartige. Erkennst du die Einzigartigkeit Jesu Christi? Etwas ist dann wertvoll, wenn es selten ist, wenn es einzigartig ist, wenn es eine Rarität ist. Jesus und Jesus allein. Kein anderer Name ist uns gegeben, als allein dieser, in dem wir gerettet werden sollen, der Name Jesu. Überleg dir darum, was für eine große Sünde es ist, diesen zu verachten. Diesen geringschätzig zu behandeln. Nein, du solltest ihn über alles wertschätzen und dich davor fürchten, dass du ihn geringschätzig behandeln könntest, indem du gegen ihn sündigst. Jesus ist der Einzigartige. Der zweite Grund, warum Jesus so kostbar ist, ist seine große Bedeutsamkeit. Denn Christus ist das Ziel aller Zeit und aller Geschichte. Vers 20. Er, Christus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Christus existierte schon immer, schon bevor es die Schöpfung gab, bevor es die Zeit gab. Aber wozu hat Gott denn überhaupt diese Welt geschaffen und die Zeit und die Geschichte, in der wir uns befinden? Ja, damit Jesus Christus am Ende aller Zeit in diese Welt erscheine als Erlöser. Dazu ist alles geschaffen. Dahin mündet alles. Vor Grundlegung der Welt war schon der Ratschluss gefasst, dass Jesus erscheinen würde. Und durch alle Jahrtausende hindurch war er aber verborgen. Er war noch nicht offenbart. So haben wir gelesen über die Propheten, ab Vers 10 in unserem ersten Kapitel des Petrusbriefes. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorherbezeugte. Jesus sollte offenbar werden. Er war noch verborgen durch die Zeiten hindurch. Immer wieder wurde etwas von ihm offenbar, doch er ist noch nicht erschienen. Und dann sagt Paulus in Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Alles war so geplant, dass Jesus am Ende erscheint. Gott hat sich das Beste für den Schluss aufbewahrt. Alles zielt darauf hin, die gesamte Geschichte, dass am Ende als Höhepunkt Jesus erscheine. Es heißt in Hebräer Kapitel 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet in dem Sohn, den er zum Erbe aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus ist der Höhepunkt. Alles dreht sich allein um ihn. In Hebräer Kapitel 9 heißt es, jetzt aber ist er Jesus einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart geworden, um durch sein Opfer die Sünden aufzuheben. Die Vollendung der Zeitalter. Dieser Retter war so lange verborgen, aber er wurde offenbart und alles zielt auf ihn hin. Erkennst du seine Bedeutsamkeit? Erkennst du, dass die Welt geschaffen ist und die Zeiten allein wegen ihm? Weil alles auf ihn zusteuert? Es heißt im Kolosserbrief, dieser Brief zeigt uns, wie kolossal Christus ist. Da heißt es in Kapitel 1, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Und jetzt hör mal genau hin. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist der Anfang der Schöpfung, Alpha. Er ist die Vollendung der Schöpfung, Omega. Christus, Anfang und Ende. Kein Wunder, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, in Lukas Kapitel 10, er wandte sich zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen alleine, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und viele Könige haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Christus ist erschienen. Er wurde offenbart. Und jetzt überlegt ihr, wenn das seine große Bedeutung ist, wenn er Dreh- und Angelpunkt, Ziel der gesamten Geschichte des Universums ist, welch große Bedeutung hat, wenn du dir das vor Augen führst, sag mir, welch eine große Sünde muss es dann sein, diesen zu verachten? Wenn doch alles existiert, um am Ende den Retter zu verherrlichen, der erscheinen soll, ja, dann solltest du ihn über alles wertschätzen und dich davor fürchten, Angst davor haben, diesen geringschätzig zu behandeln, indem du gegen ihn sündigst. Der dritte Grund, warum Christus dir so überaus kostbar sein sollte, ist dieser. Wegen seiner Leistungsfähigkeit. Christus hat alles geleistet. Er hat alles vollbracht. Er hat die Erlösung für dich vollendet und vollbracht. Vers 20. Er, Christus, ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Um euretwillen. Das heißt um unseretwillen. Er kam, um uns von unseren Sünden zu erlösen, um was zu erzielen. Schaut ab Vers 20. Offenbart wurden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Christus kam, um uns zu Gott zu führen, damit er uns versöhnt, dass du an Gott glaubst, ihm vertraust und Hoffnung hast in Bezug auf Gott und keine Furcht vor Verdammnis haben musst, sondern Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Sag mir, woher kommt es eigentlich, dass du glaubst? War es deine Willensanstrengung, deine Willensstärke, deine Leistung? Nun schau mal, was Petrus hier sagt, klipp und klar. Es ist keine Sache der Interpretation, es steht hier einfach. Die ihr durch ihn an Gott glaubt. Vers 21. Durch Jesus glauben wir an Gott. Er hat all das ermöglicht für uns. Er ist der Mittler. Er ist der Weg. Wäre Jesus nicht für uns gestorben, hätte er nicht auch für die Sünde unseres Unglaubens bezahlt? Wäre er nicht auferstanden und hätte das Werk nicht vollbracht, so könnten wir nie und nimmer an Gott glauben und auch nur ein Fünkchen von Hoffnung haben in Bezug auf Gott. Nein, erst durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, durch seine Leistungsfähigkeit, was er für uns vollbracht hat, können wir nun Gott vertrauen, dass er uns um Jesu Willen vergibt. Und wir können auf Gott hoffen, dass er uns um Jesu Willen annimmt in der ewigen Herrlichkeit als seine Kinder für immer, um Jesu Willen. Denn was hat denn sonst ein Sünder von Gott dem Allmächtigen zu erwarten, als allein seinen Zorn und die ewige Verdammnis? Allein durch Jesus können wir Glauben an unseren Gott und Hoffnung auf ihn haben. Er hat alles vollbracht. Er ist um deinetwillen erschienen, um deine Sünden zu tragen, um dafür zu bezahlen, dass du Glauben und Hoffnung hast. Wenn du das nun weißt, sag mir, welch große Sünde ist es, diesen, der alles für dich vollbracht hat, der alles geleistet hat, diesen geringschätzig zu behandeln. Du solltest dich fürchten. Du solltest Angst davor haben, etwas zu tun, was diesen kostbaren Jesus beleidigt und ihn verachtet. Und nun viertens und letztens. Christus ist überaus kostbar, weil... Christus ist überaus kostbar wegen seiner Hoheit, wegen seiner Würdigkeit. Denn er ist der von Gott Verherrlichte, Geehrte, der Erhöhte. Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Christus hat sein Leben gegeben für uns. Er ging in den Tod. Aber schaut, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben. Christus kam, um sich zu erniedrigen, um zu sterben. Doch Gott hat ihn siegreich auferweckt und er hat Christus erhöht. Und zwar in die höchsten Höhen. In Hebräer Kapitel 2 lesen wir, wegen des Todesleidens wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ja, eben weil er sich so geopfert hat für uns, wurde er von Gott dem Vater mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Er ist aufgefahren zum Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes in der Herrlichkeit. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist verherrlicht. Wie es heißt in Philipper Kapitel 2, er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Vater hat ihn erhöht an dem höchsten Ehrenplatz. Wer sollte nicht verherrlichen seinen Namen? Was für eine große Sünde muss es sein, wenn du diesen höchsten Herrn der Herrlichkeit, der so viel Ehre, Würde verdient, vor dem alle niederfallen müssen, alle, welch große Sünde muss es sein, diesen zu verachten? Durch dein Leben, durch deine Gedanken, durch deine sündigen Taten, die Rebellion sind gegen diesen Herrn der Herrlichkeit. Nein, du solltest ihn über alles wertschätzen und dich davor fürchten, ihn geringschätzig zu behandeln. Du solltest dich fürchten vor ihm wegen seiner Einzigartigkeit. Er ist der Auserwählte Gottes. Du solltest Furcht davor haben, gegen ihn zu sündigen wegen seiner Bedeutsamkeit. Denn alles, alle Zeiten, die ganze Welt, alles zielt auf ihn. Er ist der Höhepunkt der Geschichte. Niemand hat größere Bedeutsamkeit als er. Du solltest dich fürchten wegen seiner Leistungsfähigkeit, denn er hat alles vollbracht für unsere Sünden, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns Glauben und Hoffnung zu schenken. Du solltest dich fürchten, gegen ihn zu sündigen, wegen seiner überaus großen, unendlichen Würdigkeit und Hoheit, weil Gott hat ihn verherrlicht und ihm die größte Ehre gegeben durch Auferstehung und Verherrlichung zu seiner Rechten. Erkenne den Wert Jesu Christi, denn je mehr du Jesus wertschätzt, desto größere Furcht hast du auch davor, ihn geringschätzig zu behandeln. Das größte Problem, das du hast, ist, dass du Jesus nicht genug wertschätzt. Und ihn darum Tag für Tag so geringschätzig behandelst durch dein Leben. Der Puritaner Thomas Watson sagte einmal, wir können den Wert Jesu Christi nicht zu hoch schätzen. Wir mögen vielleicht andere Dinge über ihren Wert schätzen und genau dies ist unsere Sünde. Aber unsere Wertschätzung von Christus kann gar nicht hoch genug sein. Er ist über alle Maßen kostbar und darum über jedem Preis hoch erhaben. Der Grund, warum Millionen Menschen zugrunde gehen, ist der, dass sie Christus nicht wertschätzen. Erkennst du auch heute, wie kostbar Jesus ist? Und ist dein Herz wirklich aufrichtig erfüllt mit wahrer Wertschätzung ihm gegenüber? Große Wertschätzung führt zu großer Furcht davor, gegen Jesus zu sündigen. Wenn du jetzt an seinen Tisch kommst, ihm zu begegnen, kommst du mit wahrer Wertschätzung? Mit tiefer Hochachtung im Herzen? Prüfe dich. Prüfe dein Leben. Prüfe deine Zeit in der Fremdlingschaft. Deine Zeit in der vergangenen Woche. Und bekenne ihm, wo du ihn nicht gefürchtet hast, wo du ihn geringschätzig behandelt hast. Bitte ihn um Vergebung und dann flehe auch darum, dass er dein Herz neu erfüllt mit Erkenntnis, wie kostbar er ist und damit mit tiefer Furcht davor, gegen ihn zu sündigen. Möge der Herr sein Wort, sein heiliges Abendmahl an uns gebrauchen, dass wir neu erkennen, was er für uns getan hat. Wie hoch erhaben und herrlich er ist, denn er ist wert, dass man ihm ehrt. Amen. Amen.